Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Jens Jessen, Redakteur im Feuilleton der Zeit. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wissen Sie, was mir meine Redakteurin mitgegeben hat? Ich soll bitte schön gut ausgeschlafen in die Sendung gehen, wenn Sie als Gast da sind.
Aha. Sie sehen auch in der Tat sehr gut ausgeschlafen
Vielen Dank.
Aus, aber warum?
Ja, genau.
Ich halte mich eigentlich nicht für so einen fordernden Gast.
Die Begründung war folgende, weil Sie immer wieder Provokationen setzen, die mir offenbar dann und wann, wenn Sie zu Gast waren, durchgegangen sind, auf die ich hätte reagieren müssen. Ich weiß gar nicht, was Sie meint. Haben Sie was in Erinnerung?
Nein, auch nicht. Natürlich überhaupt nicht.
Es fiel das Wort linke Gesinnungsdiktatur. Aber wenn... Das haben Sie beim letzten Mal gesagt, aber ich höre bei Ihnen immer den Feuilletonisten, der mit der...
Mit starken Hyperbeln arbeitet.
Ich freue mich auf jeden Fall heute auf feuilletonistisch zugespitzte Gedanken in dieser Radiostunde, unter anderem zur Frage, darf ein kirchliches Krankenhaus einen Arzt entlassen, der den Bund der Ehe bricht? Darf der Staat Todkranken beim Suizid helfen? Und damit geht's auch gleich los, hat der französische Intellektuelle Alain Finkielkraut recht, wenn er hinter dem wachsenden Antisemitismus eine unheilige Allianz der Linken mit muslimischen Zuwanderern vermutet? Machen Sie sich schon Gedanken. Jens Jessen, mein Gast hier an dieser Stunde, in dieser Stelle. Ich bin Corbinian Frenzel, wünsche einen guten Tag. Die guten Nachrichten zuerst. Tausende haben am Abend gegen Antisemitismus demonstriert in Paris. 18 Parteien und zig Verbände standen hinter dem Aufruf. All das vor dem Hintergrund schlechter Nachrichten aus Frankreich. Über 70% Zuwachs bei antisemitischen Straftaten im letzten Jahr. Ein geschändeter jüdischer Friedhof und der Angriff auf den Intellektuellen Alain Finkielkraut am Wochenende. Finkielkraut äußert sich heute in einem großen Interview in der Welt und er äußert darin einen zentralen Vorwurf. Der aktuelle Antisemitismus ist das Ergebnis der Zuwanderung. Er wäre, ich zitiere, nur ein Randproblem, wenn unsere Gesellschaften nicht gegen ihren Willen in multikulturelle Gesellschaften umgeformt worden wären. Weiteres Zitat Merkels, wir schaffen das, war Unsinn. Jens Jessen vom Feuilleton der Zeit ist bei mir im Studio. Herr Jessen, ist dieser Vorwurf Unsinn?
Also wenn man ihn so referiert, nähert er sich dem Unsinn. Aber man muss gleich ein bisschen auseinanderzerren, was Finkielkraut wie immer, wir kennen ihn ja so ein bisschen überstürzt und aufgeregt natürlich auch durch die Vorfälle sagt. Er diagnostiziert zwei Formen von Antisemitismus. Das eine ist der, den wir, wenn man so will, uns importiert haben durch muslimische Einwanderer, die eben von ihrem mitgebrachten Antisemitismus, Anti-Israelismus eigentlich im Kern nicht lassen wollen und den eben ausagieren. So, das ist ja so, das ist schwer zu bestreiten eben, und eben sicher sollten unsere, nicht nur die französische, auch die deutsche Gesellschaft damit strenger umgehen. Das andere ist sozusagen, wie er meint, ein sekundärer oder recycelter, wieder aus der Geschichte hervorgerufene Antisemitismus jetzt der Franzosen und oder bei uns gibt es das ja auch, weil die nicht gewollte Asylanten- und Einwandererflut das Volk gewissermaßen bös gemacht hat. Die haben das nicht gewollt und nun greifen sie nach diesem alten Klischee, um ihre Wut zu artikulieren. Und dieses wiederum, das bindet beides zusammen, wird entschuldigt und gedeckt durch eine politische Linke, die sagt, naja, das ist eben, das eine muss man aushalten, den Multikulturalismus, und ist Israel nicht auch abscheulich? So, und auf der anderen Seite, ja, das ist eine Folge der Globalisierung. Was mich daran stört, auch wenn ich das nachvollziehen kann, diese Gedanken, ist der Defätismus, der ja darum besteht zu sagen, tja, wenn man das Volk kränkt, wird es eben böse und macht Sachen, die man nicht will. So als...
Als könne man daran nichts ändern?
Als könne man daran überhaupt nichts ändern, ja. Und als sei das sozusagen Gott gegeben oder vielleicht sogar ja oder von Natur aus so, dass im Falle von politischen Belastungen oder wirtschaftlichen Herausforderungen, der Antisemitismus plötzlich aufpoppt.
Also, Herr Jessen, was ich interessant finde, wahrscheinlich ist das auch Teil der Verwirrung einer deutschen Debatte, wenn wir sehen, da ist jemand Opfer antisemitischer Angriffe, wie dieser französische Intellektuelle, der dann aber gleichzeitig einen Sound anschlägt, und das ist das, was mich daran stören würde, also quasi aus einer Betroffenheit heraus zu Recht kritisiert, Stigmatisierung einer Gruppe, eben der Juden, und gleichzeitig aber sich dieses Mittels bedient, nämlich der Stigmatisierung einer Gruppe, nämlich der Muslime, als im weitesten Sinne grundsätzlich dem Antisemitismus verbunden.
Naja, er schränkt es schon ein. Er sagt, gewiss, wie das ja immer dann geschieht.
Genau, große Teile der Muslime wollen.
Aber letztlich arbeitet er mit denselben kollektiven Stereotypen, zu denen dann auch die Linke, wer auch immer das ist, gehört, die das alles, was nicht gut ist, gut heißt und rechtfertigt. Aber ich glaube, man muss einfach weg davon, wenn man das Volk ernst nimmt in einer Demokratie, kann man es nicht gleichzeitig als einen so halb besinnungslosen Idioten betrachten und bewerten, der nur nach so einem Reizreaktionsschema arbeitet wie ein Wimperntierchen. Mhm. Also mit anderen Worten, es muss möglich sein, den Leuten berechtigte Proteste zuzugestehen und ihnen gleichzeitig das andere aber doch nicht durchgehen zu lassen.
Aber das
es führt keinen, es gibt einfach diesen direkten Weg nicht davon, im Zuwanderung nicht zu mögen und daraufhin sich mit üblen alten Klischees zufrieden zu machen.
Das Interessante ist ja, dass diese alten Klischees dabei so wirkungsmächtig sind. Das finde ich immer wieder im schlimmen Sinne faszinierend, dass eine Gruppe, die ja auch zahlenmäßig überhaupt nicht relevant ist, ja, also auch wenn Frankreich die größte jüdische Gemeinde innerhalb Europas hat, aber natürlich ist es ja keine Präsenz. Also im Prinzip.
Juden sind ja traditionell für Antisemitismus gar nicht nötig. Also jedenfalls nicht physisch anwesend. Das ist ja nur ein Platzhalter. Es gibt ja dieses berühmte Wort des großen deutschen Arbeiterführers August Bebel: Antisemitismus ist der Antikapitalismus der Dummen. Das ist nur eine Gedankenfigur.
Und genauso ist dieser heute natürlich eine
Deckadresse für Globalisierungsängste und auch tatsächlich eingetretene Globalisierungsschäden.
Aber vor diesem Hintergrund ist es ja gerade interessant, dass es da eben offenbar, das gilt sicherlich nicht für Deutschland, aber für andere Länder, Frankreich, in gewisser Weise auch für Großbritannien, diese unheilige Allianz gibt einer politischen Linken, einer radikaleren Linken, nicht der gemäßigten, aber einer radikaleren Linken, die offenbar diesen Antikapitalismus der Dummen zumindest einfach mal mitnimmt.
Ja, das hat sie bei uns auch getan. Also das kann man schon für 1968 nachweisen. Allerdings, damit es nicht so völlig irrational und verrückt erscheint, muss man sich vor Augen führen, dass das immer einen Umweg nahm. Nämlich am Ende einer Kette von Gleichsetzungen. Kapitalismus gleich Amerika, Amerika gleich Schutzmacht Israels, Israel als jüdischer Staat, der die Palästinenser und so weiter. Also durch diesen Umweg hat man das sozusagen in das System reingeholt. Mhm. Macht es aber nichtsdestoweniger natürlich völlig töricht. Ist ja auch heute so, man wird gewiss nicht so leicht, oder wird andersherum, man wird große Kraft brauchen, um die Regierung Netanyahu gut zu heißen. Aber das ist gewiss anstrengend. Aber man kann sozusagen nicht das ganze Land und die haftbar machen, noch gar sozusagen alle Juden in der Welt. Das ist verrückt, und das ist eben genau diese Art des Denkens in Stellvertreterstereotypen, von dem der Antisemitismus eben lebt.
Abschließende Frage dazu, nochmal ausgehend von diesem Grundgedanken von Fenkel-Kroh. Wenn man sagt, wie er es ja sagt, diese ungewollte Transformierung der Gesellschaften in multikulturelle Gesellschaften. Gehen wir mal davon aus, die Gesellschaften wären so europäisch, wie sie nach seinem Vorbild sein sollten. Hätten wir dann weniger Antisemitismus?
Das kann man immer sagen, um seine Position zu stärken. Kann sein, dass er natürlich sich nicht so, weil nicht provoziert, sozusagen in der Latenzphase bleibt. Aber die Latenz, sozusagen das Endemische, das Antisemitismus, glaube ich, nicht zu bestreiten in jeder Gesellschaft, auch der rein französisch-französischen. Aber etwas anderes beunruhigt mich da stark, so als sei, hätte man das unbedingt vermeiden müssen, auch vermeiden können, dass es zu multikulturellen Gesellschaften kommt oder dass Massenfluchten zu verhindern sind. Was hieße das denn? Das hieße ja, dass man hätte, das heißt ja, man hätte sie alle ertrinken lassen. Oder man hätte sagen müssen, nö, Afrika ist das Wesen der...
Ja, es gibt politische Konzepte, manche wollen Mauern bauen, die Schweiz macht das seit Jahren auf eine etwas weniger dramatische Weise. Es gibt natürlich die Abschottungsmöglichkeit im politischen Angebot.
Gibt es, ja. Ich meine nur, was heißt das für uns, auch für unser politisches Selbstverständnis? Es hieße doch zu sagen, gut, es gehört... Es ist eine Eigenschaft der Europäer, in Sicherheit und Wohlstand zu leben. Das eignet ihnen, genauso wie es dem Araber, für den Araber richtig und typisch ist, in Bürgerkriegen und unter Diktaturen zu oder die Afrikaner des Hungers zu leiden. Also das ist Rassismus, mit anderen Worten.
Herr Jessen, ist Wladimir Putin ein starker Mann?
Ja, na, in seinem Selbstverständnis gewiss. Und nach außen hat er das, was viele ihm bestreiten wollten, auch unter Beweis gestellt. Ja, leider Gottes, er ist ein starker Mann. Ob das nach innen so ist, das weiß ich nicht so genau.
Ob das nach innen so ist, weiß möglicherweise Thilko Gries, unser Korrespondent in Moskau, der nämlich Putin zugehört hat. Putin hat gesprochen, eine Rede in gewisser Weise zur Lage der Nation. Ich weiß nicht, Thilko Gries, ob das in Russland genauso benannt wird wie die berühmte amerikanische Rede, Rede zur Lage der Nation, sagt man das so?
Ja, es trägt offiziell einen anderen Namen, aber es gibt so Varianten und die Rede zur Lage der Nation ist ein Synonym.
Ja. Okay, gut. Also die Lage der Nation, die interessiert uns natürlich in gewisser Weise gerade vor dem Hintergrund, Thilko, weil Sie uns auch im Prinzip heute Vormittag schon mitgeteilt haben, so stark ist dieser Mann im Kreml möglicherweise gar nicht, wenn man nach innen guckt. Was hat er denn jetzt für Botschaften?
Er hatte starke sozialpolitische Botschaften und er hatte außenpolitische Botschaften. Also er hat das so geteilt und die Sozialpolitik hat auch mehr Zeit eingenommen in diesem Jahr als im vergangenen Jahr, zulasten der Außenpolitik, zulasten des Militärs, dazu vielleicht gleich. Also ganz vorne ging es um Familien, es ging um Steuererleichterungen für Familien, um Kredithilfen für Familien, auch dem Ansinnen geschuldet, die Geburtenrate in Russland zu fördern und zu erhöhen. Er versprach auch Hilfen für Arbeitslose, für arme Russinnen und Russen, bessere Gesundheitsversorgung, einen besseren ökologischen Zustand und auch den Rentnern, die besonders niedrige Renten erhalten, höhere Renten. Also ein ganzer Strauß von Maßnahmen, die Regierung nun umzusetzen hat. So läuft das hier in Russland. Es gibt den Ukas sozusagen aus dem Kreml, also von Wladimir Putin, und die Regierung hat das dann umzusetzen in den nächsten Monaten und Jahren. Manches davon wiederholt sich allerdings auch. Also davon spricht Putin im Prinzip schon seit er Präsident ist. Aber er hat natürlich mitbekommen, dass seine Popularitätswerte gefallen sind, was insbesondere mit der innenpolitischen Lage zu tun hat. Kurz noch zwei, drei Sätze zur Außenpolitik. Es ging natürlich und erwartungsgemäß um den INF-Vertrag, die Rüstungsbegrenzung, was Kurz- und Mittelstreckenraketen betrifft. Die Kündigung haben wir ja erlebt durch erst die USA und dann eben auch Russland. Er hat angekündigt, an den schon bekannt gegebenen neuen Waffensystemen weiterarbeiten zu wollen und hat auch eine neue Rakete angekündigt, die für Europa interessant ist, nämlich er sagte, die solle eine Reichweite haben von mehr als 1000 Kilometern. So, wenn man da immer die Radien zieht auf dem Atlas, da sind nicht die USA damit gemeint, sondern im Wesentlichen sicherlich wohl Europa.
Also Raketen und Rosinen in gewisser Weise. Wenn wir bei dem Außenpolitischen bleiben und bei dieser Frage der Ja, was ist das denn eigentlich, die Ankündigung einer Aufrüstung? Das vor diesem Hintergrund der sozialen Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, Jens Jessen, wie es Ihnen geht, aber ich habe schon so manches Mal gedacht, Wiederholung der Geschichte, wenn wir jetzt im Prinzip ein Hochrüsten wieder haben und da ganz viel Geld und Energie in Raketentechnik, andere Techniken gesteckt wird. Die Sowjetunion ist darüber letztendlich zugrunde gegangen.
Sagt man ja. Also ob das der hauptsächliche Grund war, dass sie zu viel, weiß ich nicht. Nein, was mich natürlich wundert, ist, wie ist das jetzt mit dieser Logik des Kalten Krieges, die ja der Blockkonfrontation, die ja zurückzukehren scheint. Liegt es daran, dass Amerika nie aufgehört hat, in diesen Kategorien zu denken, ja, und sofort nach Ende der Sowjetunion ja begonnen hat, Nadelstiche zu setzen? Ich sage nur Stichworte Georgien, auch die Finanzierung der Orangen in der Ukraine und so weiter. Oder haben auch die Russen nie aufgehört, eigentlich in dieser Blockkonfrontation zu denken und den entsprechenden Weltmachtanspruch vorzutragen?
Diese nicht ganz kleine Frage kriegt Hilko Gries in Moskau. Ja.
Oder haben es beide nie aufgehört? Oder? Es ist doch irgendwie seltsam, oder?
Naja, alle diese Facetten, glaube ich, gehören zur Wahrheit dazu. Was das russische Establishment betrifft, so hat es verschiedene Wellen auch gegeben durch die 90er Jahre hindurch. Auch Putin war anfangs seiner Präsidentschaft in den 2000er Jahren sicherlich ein zunächst noch anderer Mensch, als er es heute ist. Aber hat dann, klar, denke ich, hat das Establishment hier entdeckt, wie es ist und welche Ressourcen es locker machen kann, was den eigenen Macht Erhalt auch betrifft, wenn es sich einschießt auf ein bestimmtes, auf eine bestimmte Denkstruktur, auf eine bestimmte Denkweise. Und in dieser, da erkennen wir viele Strukturen aus dem Kalten Krieg in der Tat wieder. Also da gibt es den ewigen Feind, die Vereinigten Staaten, die tagtäglich daran arbeiten würden, Russland zu schwächen. Das ist ein Axiom russischer Rhetorik.
Hilko Gries, hätten Sie denn jetzt auch nach dem, was Sie da heute gerade eben gehört haben, könnten Sie sagen, man kann daraus eine Agenda erkennen, also dass Putin und die russische Politik sich erstmal vornehmlich darum kümmert, dass es dem Land gut und besser geht, also die soziale Lage verbessert, die wirtschaftliche Dynamik, oder?
Also wenn ich mich hineinversetze in die Position derjenigen, die wenig Geld hier haben und denen die steigenden Preise zu Kopf steigen, die Mehrwertsteuererhöhungen haben ertragen müssen zum 1. Januar, die Rentenreform etc., dann würde ich das natürlich jedem wünschen. Aber die Erfahrung zeigt, dass es so einfach und so schnell nicht geht. Denn die Umsetzung all dieser Vorhaben, die Putin heute wie in einem Spiegelstrichkatalog genannt hat, und es ging ungefähr, also insgesamt 1,5 Stunden Rede, davon eine gute Stunde sozialpolitische Vorhaben. Es war also wirklich eine schnelle Abfolge verschiedener Pläne. Das geht immer nicht so schnell und nicht so drastisch, wie der Präsident es gerne hätte. Man hätte auch, wenn man jetzt die letzten 18 Jahre Putin nicht mitbekommen hätte und jetzt heute auf der Erde angekommen wäre und Putin gehört hätte, da hätte man gedacht, bislang hat jemand anderes dieses Land regiert, weil es nicht er. Also er spricht über Dinge, von denen man fragen müsste, was hat er denn in den letzten 18 Jahren dazu getan? Natürlich widerspricht ihm ja keiner die 2000 oder 1500 oder was geladenen Gäste, Deputierte aus der Duma, aus dem Föderationsrat und so weiter, sind ja nicht dazu da, um ihn zu kritisieren, sondern um ihn hinterher zu loben.
Aber so kann man natürlich auch ganz wunderbar begründen, warum man beispielsweise noch weitere 18 Jahre regieren muss, um das dann endlich alles hinzukriegen. Hilko Gries, für den Moment vielen Dank für diese Information live aus Moskau. Jens Jessen bleibt an meiner Seite für weitere Fragen dieses Tages. Darf der Staat beim Suizid helfen? Darf und muss er todkranken Menschen das Betäubungsmittel zugestehen, mit dem sie sich dann das Leben nehmen können? Das Bundesverwaltungsgericht hatte bereits vor einiger Zeit geurteilt, dass dies in Ausnahmefällen zu ermöglichen sei. Nur das Bundesamt für Arzneimittel lehnt entsprechende Anträge nach wie vor ab, weil es der Bundesgesundheitsminister, weil es Jens Spahn von der CDU nicht will. Heute befasst sich deshalb der Gesundheitsausschuss des Bundestages mit der Frage. Zu Gast bei mir weiterhin im Studio Jens Jessen von der Zeit. Was sagen Sie? Hat Jens Spahn in der Sache recht?
Also dazu würde ich gerne, das ist mir nicht klar geworden aus den Meldungen, eben wissen, worum es genau geht. Geht es darum, Sterbehilfe etwas weiter, einem weitergehenden Maße zu ermöglichen. Ja, also Beihilfe zum Suizid durch Verwandte oder Freunde war ja bisher auch straffrei. Unter bestimmten Umständen durften Ärzte Geräte abstellen und so weiter. Also geht es darum, dass etwas, was sonst nur in der Schweiz möglich ist, hier auch A und B, wenn es dann die Rede vom Staat ist und nicht nur vom Gesetzgeber, heißt das, der soll das finanzieren.
Na, es geht, glaube ich, vor allem erstmal um Rechtssicherheit und es geht um wenige Fälle. Man könnte jetzt sagen noch, aber es geht um wenige Fälle, also wo es darum geht, nicht einfach nur die Maschine abzuschalten, was natürlich immer eine Möglichkeit wäre, sondern wirklich aktiv durch einen Arzt ein Betäubungsmittel übergeben zu bekommen. Das ist wahrscheinlich in der Praxis gar nicht so unüblich, dass Dinge passieren, aber gerade aus der Ärzteschaft heraus gibt es ein großes Bedürfnis nach Rechtssicherheit, zu wissen, dass man da etwas tut, was nicht illegal ist.
Also da würde ich unbedingt für die Grauzone plädieren. Das war eine blöde. Also erstens kommt man sowieso nicht ohne Schuld durchs Leben. Das muss man dann mit sich selber abmachen. Manchmal verlangt das Gewissen von einem, sich strafbar zu machen. Das halte ich für möglich. Aber das sind Konflikte,
gut,
die kann
das
der Staat nicht.
Ja, aber, das ist, aber Sie übergeben das dann natürlich einer ganzen Berufsgruppe. Ich glaube, individuell haben Sie recht. Allerdings, wenn Sie gerade in der Palliativmedizin tätig sind, dann haben Sie natürlich sehr häufig diese Situation.
Es ist eine Anhäufung von
Schuld.
Man kann das dann leicht so, vielleicht etwas die Dosierung übertreiben und so weiter. Aber da tut niemand etwas. Also da kenne ich viele Fälle, das sieht jeder ein. Das zu verbriefen, halte ich allerdings wirklich für gefährlich. Dann kommt man in diese Situation, möglicherweise die schlechten Erfahrungen der Niederlande nachzumachen, wo wegen der Leichtigkeit der Sterbehilfe, die Einleitung und so weiter, auf Druck von Verwandten und sei es nur bloß empfundenem, eben sich die Alten oder Schwerkranken aus dem Leben schaffen, um niemand zur Last zu fallen. Also
Fußnote für alle, die das nicht so auf dem Informationsschirm haben. In den Niederlanden ist die Sterbehilfe legal bei todkranken Menschen und relativ einfach daran zu gelangen. Es gibt in den Niederlanden bereits eine Diskussion, die läuft, eine politische, ob man Sterbehilfe erweitert auf Menschen, die einfach Suizid begehen wollen, auch wenn sie gar nicht krank sind. Das hat noch keine Mehrheiten, aber man merkt möglicherweise, und da würde ich mit Ihnen mitgehen, wenn man die Tür einen kleinen Spalt aufmacht, dass sie dann irgendwann ganz aufgeht und dass man es nicht mehr im Griff hat. Allerdings, ich glaube, wir haben auch durch die medizinischen Möglichkeiten, die wir heute haben, der Eingriff in die Schöpfung durch wunderbare medizinische Möglichkeiten, eine Frage, die immer wieder auftaucht, wie können wir dann auch noch eine gewisse Selbstbestimmung über das Ende in der Hand behalten?
Und ja, ich weiß, aber das hat irgendwie trotzdem für mich ein bisschen was Verrücktes. Wir wollen darüber, über solche letzten Fragen, die Selbstbestimmung eben unbedingt erlangen, obwohl wir sie sonst in unserem Alltag und in der gesellschaftlichen Gesamtorganisation leichthin ständig aufgeben oder schon aufgegeben haben. Also ich fände, es wäre wesentlich, lohnte sich mehr darum zu kämpfen, an Selbstbestimmung in der Arbeit, im allgemeinen Leben, als ausgerechnet an den Pforten, an den Eingangs- und Ausgangspforten. Das finde ich hat so ein bisschen was Verrücktes, als sei es schwieriger, eben das Wirtschaftssystem human zu gestalten als Tod oder Geburt. Also das finde ich, das stört mich. Das finde ich schon irgendwie richtig bedenklich. Sei der Kapitalismus eine höhere Art von Natur, den Kapitalismus kann man nicht beeinflussen, um keinen Preis. Ja, gut, aber an der Schöpfung kann man manipulieren. Also das ist...
Was ist Ihre Motivation bei der Argumentation? Ist das was Christliches?
Ja, unbedingt, ja. Etwas Christliches und, wie gebe ich auch gerne zu, ein antikapitalistischer Effekt. Also dass man, wir neigen unsere Wirtschafts- und Gesellschaftsorganisation einfach für zu naturalisieren, für völlig unbearbeitbar zu halten. Und das finde ich verrückt. Mhm. Jetzt mal etwas viel Banaleres und Sachlicheres zu sagen. Das Problem bei solchen Legalisierungen, die ja an sich zunächst mal irgendwie ganz einleuchtend sind oder ein Problem einfach lösen, ist, du kannst nicht einfach ein Verbot aufheben, ohne auch ein darüber hinausgehendes Signal zu senden. Also die, das sendet auch immer, erzeugt auch immer eine Erlaubnis und die Erlaubnis ein Recht. Also in dem Moment, wo man das nicht straffrei stellt, sich so, geht sozusagen dieser, das hat eine normative Wirkung einfach. Und dann sagt man, ja, es ist möglich, also vielleicht viel öfter wünschenswert und so weiter und so weiter. Und man kommt dann, finde ich, auf einen steinigen Abhang, der dann auch einfach auch die Frage stellt, unter welchen Bedingungen ist ein Leben überhaupt gelingend, ein gelingendes Leben, ist ein gelingendes Leben immer nur eins, was angenehm und bequem ist und so weiter und so weiter.
Darf der Staat todkranken Menschen beim Suizid helfen? Die Einschätzung, die Ablehnung von Jens Jessen hier im Deutschlandfunk Kultur. Folgender Fall liegt zur Stunde beim Bundesarbeitsgericht. Ein kirchliches Krankenhaus hatte seinen Chefarzt entlassen. Warum? Das erklärt Wolfgang Henschel.
Der Arbeitgeber hatte die Kündigung ausgesprochen, weil der Mediziner ein zweites Mal geheiratet hatte. Als Beschäftigter eines katholischen Krankenhauses in Düsseldorf war der Mediziner laut Arbeitsvertrag dazu verpflichtet, die Grundsätze der katholischen Glaubens- und Sittenlehre zu beachten. Der Rechtsstreit dauert bereits 10 Jahre und beschäftigte auch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Das Bundesarbeitsgericht entschied 2011, dass eine Wiederheirat bei katholischen Arbeitgebern zwar Grund für eine Kündigung sein kann, aber nur, wenn der Arbeitgeber diese Linie konsequent durchsetzt. Das katholische Krankenhaus habe aber bei anderen Mitarbeitern eine Wiederheirat akzeptiert. Das BAG erklärte die Kündigung für unwirksam. Das Bundesverfassungsgericht hob das Urteil des BAG allerdings wieder auf. Im Grundgesetz sei ein Selbstbestimmungsrecht der Kirchen verankert, so die Karlsruher Richter. Das BAG legte den Fall daraufhin dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg vor. Der EuGH erklärte, dass hier möglicherweise ein Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot vorliegt. Sollte nun das Bundesarbeitsgericht, gestärkt durch das Luxemburger Urteil, bei seiner Linie bleiben, droht möglicherweise ein Streit zwischen Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof.
Tja, so viel Streit um eine zweite Ehe. Jens Jessen von der Zeit hier an meiner Seite. Meine erste Hoffnung bei dem Thema ist, dass diese zweite Liebe all das überstanden hat.
Ja, hoffentlich. Nimmt man aber an.
Ja.
Nein, also ich finde, das Thema hat zwei Aspekte. Also erstens das Kriterium, das Gleichbehandlungsgebot, das halte ich für nicht besonders sinnvoll. Denn dann werden sich, wenn man das durchsetzt, lösen sich die kirchlichen Großorganisationen, die nicht, die weltlichen Krankenhäuser, Caritas, das löst sich vollkommen auf. Also wenn es dort nicht gelingt, eine christliche Identität durchzusetzen.
Die Frage ist natürlich nur, worauf... Nein, aber da muss man schon mal fragen, Jens Jessen, braucht jemand, der in einem Krankenhaus arbeitet, ein Chefarzt, braucht der eine besondere christliche Identität?
Ja, das würde ich jedenfalls, wenn er an einem christlichen Krankenhaus arbeitet, denn man geht in ein christliches Krankenhaus, damit man, weil man mit der Erwartung dort einem höheren Ethos zu begegnen.
Das ist wahrscheinlich in den meisten Fällen eher zufällig, in welchem Krankenhaus man landet.
Ja, aber nehmen wir mal an, es muss möglich sein, sich darauf berufen zu können, zumal nicht sozusagen in die korrupten Welten so eines Privatkrankenhauses, wo der Betriebswirt regiert.
Jetzt spricht wieder der Antikapitalist.
Ja, nein, das ist ja wirklich grau. Na, da gibt es solche Exzesse. In Hamburg beispielsweise ist völlig verwahrlost. Sittlich verwahrlost, das kann man nicht anders sagen. Aber was ganz anderes ist, ob aus diesem Recht, sozusagen Selbstbestimmungs- oder Identitätsrecht kirchlicher Organisationen oder Institute, das Recht folgt, deren Privatleben zu zensieren und zu überwachen nach durchaus bestreitbaren Dogmen der katholischen Sittenlehre. Denn dieses Feld der Wiederverheiratung ist ja das Feld der Heuchelei schlechthin. Also es
das sage ich jetzt, noch niemand, sage ich jetzt als Protestant bisher, an dieser Stelle mal, als Protestant, das ist ein katholisches Problem.
Ja, es ist ein katholisches Problem, ein verschärft katholisches Problem. Es ist noch niemand daran gescheitert, wenn er die Zeit und den Atem hatte, die erste Ehe unter nichtigen Gründen annullieren zu lassen. Das dauert nur deswegen so lange, weil das so viele Anträge sind und die durch eine Stelle hindurch müssen. Nicht, weil es da irgendwelche peinlichen Nachforschungen angestellt würden. Also das ist ein völlig haltloser Grundsatz. Und das würde mich tief befriedigen, wenn die Kirche daran scheitern würde.
Eins muss man aber an dieser Stelle vielleicht auch mal feststellen. Ich glaube, dass Kirchen wie zum Beispiel auch Parteien oder andere Organisationen durchaus das Recht haben, wenn sie jemanden einstellen, zu gucken, passt der denn zu uns? Ist der überzeugt von dem, an was wir glauben? Und sei es in dem Fall der christliche Glaube. Dann später im Leben, ja, ist es schwierig. Aber was ein grundsätzliches Problem ist, und wir haben in dieser Woche viel die Weimarer Reichsverfassung gefeiert, 100 Jahre. Man hat damals mit den Kirchen irgendwie seinen Frieden gefunden, weil man nicht auch noch diese Front aufmachen wollte. Man hat im Grundgesetz einfach die Sachen abgeschrieben, ja, weil man keinen Stress haben wollte. Zu dem Zeitpunkt genug andere Fragen auf dem Tisch standen. Und heute muss man aber feststellen, mit kirchlichem Arbeitsrecht und dergleichen mehr, das passt nicht mehr so ganz in diese Zeit.
Naja, das finde ich, dass etwas nicht in unsere Zeit passt, spricht ja eher gegen die Regeln oder so. Also Sie sehen schon, ich denke schlecht von unserer Zeit. Es gibt ein anderes Problem. Das Problem ist natürlich die Kooperation. Und man müsste, also wenn man etwas dagegen machen wollte, müsste man mal fragen, wer finanziert die? Wie viel öffentliche, nicht über Kirchensteuer eingezogene Gelder sind da drin? Und wenn das letztlich eine kirchliche Trägerschaft ist, aber weitgehend von der öffentlichen Rechte, von der Republik, von der weltanschaulich neutral, dann ist das, kann man das natürlich nicht aufrechterhalten.
Sagt Jens Jessen. Bevor Sie bei der Zeit gelandet sind, waren Sie unter anderem Feuilletonchef der Berliner Zeitung, also bestens gewappnet für Folgendes. Boris Palmer, der Tübinger Oberbürgermeister, spaziert gerade durch Berlin. Das alleine wäre noch keine Nachricht wert, wenn dieser Mann, dieser Grünen-Politiker, nicht vor wenigen Wochen eine Schimpftirade über die Hauptstadt abgelassen hätte. Zitat: Immer wenn ich nach Berlin komme, denke ich, Sie verlassen den funktionierenden Teil Deutschlands. Jetzt guckt er sich diesen dysfunktionalen Teil der Republik an, auf, Achtung, Einladung der CDU. Jens Jessen, was wird denn Boris Palmer sehen, dass er falsch lag?
Das hängt davon ab, ob er vorher auch mal einen Blick auf Hamburg wirft. Also was schlechte Verwaltung anlangt, toppt das Berlin bei Weitem.
Weil sich da die Schlamperei verbindet. Sie machen immer den Wettbewerb nach unten.
Ja, naja, nur der Gerechtigkeit halber, die wir ja schon mehrfach beschworen haben in dieser Sendung. Gut, also verglichen, sagen wir mal, mit Tübingen oder Ulm oder Göttingen ist wahrscheinlich Berlin wie alle größeren Großstädte nicht so gut verwaltet und bestimmt ist München, vor allem wegen der SPD, eine traditionell sehr gut verwaltete Großstadt, die ich auch gut kenne. Das ist Berlin wahrscheinlich nicht.
Die SPD hat ja auch relativ lange regiert, mal mitregiert.
Ja, aber mit nicht so viel, aber die bayerische SPD ist etwas anderes als die, egal, wurscht. Aber trotzdem, mich wundert das nicht so, weil das hat gar nichts mit Fakten zu tun, sondern was er artikuliert und dabei auch gleichzeitig bedient, wahrscheinlich denkt er an seine Wege. Das ist eben so der alte Hauptstadtneid und Hauptstadthass.
Obwohl, ich weiß gar nicht, ob man so neidisch ist, wenn man sich so bestimmte Dinge anguckt. Jetzt ist er zum Beispiel, glaube ich, zur Stunde am Görlitzer Park. Der ist bundesweit auch bekannt geworden, weil man da im Prinzip alles kaufen kann, was das Betäubungsmittelverbot verbietet und das auch ziemlich ungestört tun kann. Ich weiß nicht, ob sich das alle so wünschen.
Also alles, was Sie dort kaufen möchten, besorge ich Ihnen auch in Tübingen. Das strengt mich überhaupt nicht an. Ich kenne Tübingen gut, ich habe lange in Stuttgart gelebt. Also
okay. Das ist. Lassen Sie uns mal eine Reise nach Tübingen machen, dann machen wir eine Sendung und probieren das.
Wir machen mal einen Drogen. Beschaffungstest. Okay. Nein, wissen Sie, am stärksten war das, es hat einerseits was mit der Hauptstadt zu tun und damit, dass die Bundesländer sich irgendwie vage zurückgesetzt fühlen. Die Süddeutsche Zeitung hat das ganz früh, schon vor Jahrzehnten, hat das hysterische Witwengetue der Stadt Bonn genannt und das kann man eben übertragen. Aber darüber hinaus ist es ein uraltes Klischee, was eben in die Kaiserzeit zurückgeht, in Berlin ein Sündenbabel zu sehen. Ja, also zum Beispiel zu Westberliner Zeiten, da haben immer die Eltern in Westdeutschland haben die Hände gerungen, wenn die Söhne, vor allem die Töchter, nach Westberlin gingen, eben natürlich, um sich von dem Elternhaus und der Kleinstadt zu befreien. Und dort, selbstverständlich, wurden sie dort eben auf Abwege geführt und kamen dann glücklich zurück oder auch nicht.
Aber das kam nicht zurück oder nicht glücklich.
Die Vorgeschichte, dieses Berlin-Ressentiment, Berlin als Zentrum der Verwahrlosung, hat natürlich auch was mit Preußen zu tun, was die nicht immer, aber die längste Zeit seiner Geschichte deutlich liberalere Sittengesetze und auch Zensur- und Pressegesetze als alle anderen deutschen Fürstentümer hatte. Und das hat natürlich immer ganz stark beunruhigt.